Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Mein Name ist Lutz Zimmermann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zimmermann Editorial.
Und ich bin Caroline Diehl, Redakteurin bei Zimmermann Editorial. Hallo. Ja, wir wollen heute über die Macht der Bilder sprechen. Und da würde ich dir gerne direkt erstmal eine Frage stellen, Lutz. Wenn du jetzt an die Flüchtlingskrise denkst, was hast du dann für ein Bild im Kopf?
Wenn ich an die Flüchtlingskrise, ja, dann denke ich spontan an, es gab ein Bild von einem kleinen Jungen, der war 2 oder 3 Jahre alt und wurde irgendwo an die Küste, ich weiß nicht, ob es in Griechenland oder in der Türkei war, an die Küste gespült und lag tot da und hat, glaube ich, uns alle in Europa bewegt. Das ist das Bild, an das ich denke.
Ja, darauf habe ich jetzt ein bisschen gepokert, weil das ist genau auch das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an die Flüchtlingskrise denke. Und ich denke, dass das sehr vielen von uns so geht, dass das so ein Bild ist, was sinnbildlich geworden ist für dieses ganze Thema. Der Junge heißt Alan Kurdi übrigens und das war die türkische Küste, an okay. der gespült wurde. Und das ging eben total durch die Medien und hat sich jetzt in unserem kollektiven Gedächtnis rund um das Thema Flüchtlinge verankert. Und es gibt ja ganz viele Beispiele für Bilder, die es in dieses kollektive Gedächtnis geschafft haben. Willy Brandts Kniefall in Warschau oder als Josef Ackermann das Victory-Zeichen gezeigt hat, also der ehemalige Deutsche Bankchef, die Bilder vom 11. September. Also da gibt es, glaube ich, ein riesengroßes Sammelsurium an Bildern, die in unserem Kopf sind, die wir direkt verknüpfen mit einem Ereignis oder einer Person. Und diese Bilder prägen extrem unsere Wahrnehmung, unser Denken und auch unsere Erinnerung, wie wir uns an Sachen zurückerinnern. Und heute, glaube ich, ist das noch mal krasser, weil wir, finde ich schon, dass man das sagen kann, im Zeitalter der Bilder leben. Also absolut. Allein soziale Medien, ne, wenn man an Instagram denkt, da werden jeden Tag 80 Millionen Fotos hochgeladen. Und dann kommt ja noch alles Mögliche an anderen Medien dazu, die Nachrichten und sämtliche andere Kanäle. Also wir werden ja quasi von Bildern überschwemmt, wenn man so will.
Ja, es ist mittlerweile ja eigentlich nicht nur Instagram, der ein reiner optischer Fotokanal ist, sondern mein Eindruck ist, dass mittlerweile alle sozialen Medien fast nur noch über Bilder funktionieren. Wir, also ob das jetzt Twitter ist oder ob es LinkedIn ist, auch Facebook, die Nachricht oder die Aufmerksamkeit vermittelt sich viel stärker über das Bild als über den Content.
Mhm. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass in den Medien dieser Trend zum Bild auch schon angekommen ist, zumindest auf jeden Fall theoretisch. Die New York Times hat letztes Jahr, genau 2020, sich neu aufgestellt und hat da auch explizit gesagt, the report needs to become more visual. Also die haben sich wirklich auf die Fahne geschrieben, jetzt mehr mit Bildern zu arbeiten. Und man merkt es auch, wenn man sich zum Beispiel alte Zeitungen anschaut, so die Süddeutsche zum Beispiel. Wenn man da sich eine Ausgabe von vor 20 Jahren anschaut, da ist nur Text. Wüste. Und heute ist das ja auch mit großem Aufmacherfoto, viel auch bunt. Da hat sich extrem viel getan, glaube ich.
Ja, gerade bei den nachrichtlichen Publikumsmedien hat sich unheimlich viel getan. Die FAZ hat das ja jahrelang im Grunde das war im Grunde so ein Markenkern, dass man kein Bild auf der Seite 1 der FAZ hat. Die FAZ startete auch in den 50er Jahren, da gab es immer nur so vereinzelt Porträtfotos, ich glaube, als John F. Kennedy gestorben ist, gab es ein Foto. Bei der Mondlandung gab es sicher ein Foto. Und erst seit 2007 bringt die FAZ, ich glaube, ja, mittlerweile jeden Tag ein Foto auf die Seite 1. Das hat sich sehr stark gewandelt. Bei der New York Times, weil du gerade davon sprachst, lohnt es sich mal, den Online-Auftritt anzugucken. Ich habe die App auf meinem Smartphone. Das ist echt klasse, was die optisch alles machen, auch im Videobereich. Also die haben die Macht der Bilder, so hast du unseren Podcast ja überschrieben, erkannt und setzen das sehr stark um.
Ja, ich erinnere mich auch selber noch, als ich Praktikum bei der GEO gemacht habe vor ein paar Jahren. Da war das tatsächlich auch so, wenn es eine gute Geschichte gab, aber keine guten Bilder dazu, dann war auch die Story tot. Also die haben extrem vom Bild her gedacht. Das ist natürlich auch der so ein bisschen ihr Markenkern. Aber das war wirklich von Anfang an, wenn die Redaktion sich da zusammengesetzt hat, haben auch die Bildredakteure ein sehr, sehr großes Mitspracherecht gehabt und einfach gesagt, nee, also wenn wir das nicht gut bebildern können, dann können wir da auch keine gute Geschichte draus machen.
Ja, ich glaube, Gero ist ein super Beispiel überhaupt, wie man über Bilder in Geschichten reinziehen kann. Ich lese die Gero immer nur bei meinem Zahnarzt irgendwie, da liegt die im Wartezimmer. Und finde das immer wieder faszinierend, was die an Fotos produzieren. Und das sorgt dann auch dafür, dass man sich für Themen interessiert, die man so eigentlich nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Bild-Zeitung, ich weiß nicht, jeder mag sie irgendwie, aber ist auch ein gutes Beispiel, wenn wir über Bilder und die Macht der Bilder sprechen. Die Bild heißt ja nicht umsonst Bild, als sie Anfang der 50er zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, hat sie ja nur auf Bilder gesetzt. Also Bilder waren in Mitte des letzten Jahrhunderts ein sehr rares Gut und die Menschen haben im Grunde gelächzt danach, Bilder aus aller Welt zu sehen. Und das war ein Bedürfnis, was die Bild-Zeitung bedient hat und mit dem sie groß geworden ist. Und dann ist peu à peu mehr Text dazugekommen. Ja, heute haben sie da so eine gewisse Balance aus Bild und Text, würde ich sagen. Aber die Bild ist auch ein gutes Beispiel für eine Symbiose aus Text und Bild oder aus Headline und Bild. Das machen die echt gut. Es ist ein Boulevardblatt. Also man muss das jetzt nicht gut finden, was die inhaltlich machen. Aber handwerklich ist das im Zusammenspiel von Text und Bild echt gut. Und ich glaube, da beherzigt man wirklich die Macht der Bilder. Oder hat man das erkannt irgendwie, dass man zu einer guten Nachricht eben ein starkes Bild braucht. Sonst ist es schwer, die Nachricht zu transportieren. Also ich denke, dass professionelle Medien da sicher weiter sind als die Unternehmenskommunikation. Wir beschäftigen uns ja hier mit Unternehmenskommunikation. Und wir singen schon gerne das Hohelied irgendwie auf das Bild, auch wenn wir eigentlich eine Agentur sind, die von den Inhalten kommt, aber beobachten eben in vielen Unternehmen, dass man immer schnell zum Stockfoto greift. Das ist eben schnell verfügbar, es ist günstig. Es gibt nach wie vor sehr ähnlich aussehende Bilder von Vorständen, Männer in Anzügen, Frauen im kleinen Schwarzen an Schreibtischen irgendwie. Das sind sehr
eher Männer in Anzügen.
Ja, eher Männer in Anzügen, das stimmt. Aber es sind eher noch so die herkömmlichen Optiken, die man von den Top-Managern kennt. Es sind viele austauschbare Optiken, ist mir aufgefallen, vor allen Dingen bei den großen Themen der Zeit, die alle Unternehmen bewegen, wie zum Beispiel Diversity, wie Nachhaltigkeit oder wie digitale Transformation. Das sind eigentlich so drei große Themen, die jedes Unternehmen im Moment bewegt, wo man absolut austauschbare Optiken sieht. Die Unternehmen haben da eine eigene Story. Oftmals haben sie eine eigene Story, aber sie haben kein eigenes Bild. Und ein Kennzeichen für die noch stiefmütterliche Behandlung des Bildes ist sicher auch, dass man in kaum einem Unternehmen einen findet, der für das Bild verantwortlich ist. Es gibt viele Verantwortliche für Inhalte, für gewisse Themen, aber es gibt keine Verantwortlichkeiten für die Bilder. Und ja, das ist ja der Grund, warum wir heute hier über die Macht der Bilder sprechen wollen, warum wir glauben, dass Unternehmen hier echt Luft nach oben haben, die noch viel stärker für sich nutzen können, für ihre Themen nutzen können. Wir wollen darüber sprechen, worauf es beim Einsatz von Bildern ankommt und was gute Bilder ausmacht. Und du, Caro, hast dich ja jetzt erstmal mit dem Bild etwas in der Theorie beschäftigt, würde ich mal sagen.
Ich bin hier wieder die Frau fürs Theoretische zum Anfang. ich habe mich mit Historikerin, Kunsthistorikerin und Fotografie-Expertin Miriam Slobinski unterhalten und ihr ein paar ganz grundsätzliche Fragen zu Bildern gestellt, so rum. Und zu deren Wirkung, warum denn Bilder überhaupt so eine extreme Wirkmacht entfalten können bei uns Menschen. Und meine allererste Frage war da, wir sagen ja oft, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ist das überhaupt der Fall?
Ich würde da unterscheiden, dass sozusagen eine Bildsprache ist neben der Ansprache des Intellekts oder der Logik ja auch immer was sehr Emotionales, also spricht einen auf Gefühlsebene an. Deswegen sprechen wir auch so oft davon, dass es einen direkt trifft, dass es uns anspringt, das Bild, oder dass wir da, dass es die Bildmacht gibt.
Genau, sie macht hier ja so zwei Ebenen auf. Einmal so, wie das Gehirn Dinge logisch verarbeitet und wie es emotional auf Dinge reagiert. Und Bilder ist eben was, was sich auf dieser emotionalen Ebene extrem abspielt und deswegen auch sehr, sehr schnell für unser Gehirn verarbeitbar ist im Vergleich zu Text. Text muss unser Kopf immer erstmal dekodieren. Wir müssen Buchstabe für Buchstabe durchgehen. Das braucht länger, als wenn wir einfach nur auf ein Bild schauen. Das merken wir vielleicht erstmal nicht so. Aber das ist eine große Leistung, die da unser Kopf erstmal bringen muss. Und beim Bild, beim Foto ist es, wir schauen irgendwie drauf und direkt haben wir eine Assoziation, worum geht's. Und das lässt sich durchaus auch wissenschaftlich belegen, dass dadurch zum Beispiel wir uns besser an Bilder erinnern können als an Text. Also man spricht da vom sogenannten Picture Superiority Effekt oder zu Deutsch die Bilddominanz. Also dass wir zum Beispiel immer erstmal das Bild wahrnehmen und dann den Text. Und dass wir, da gibt es auch Zahlen zu, wenn wir uns 3 Tage später nach einem Text an den Text versuchen zu erinnern, dann haben wir noch etwa 10% des Inhalts im Kopf, wenn da kein Foto dabei war. Wenn ein Foto dabei war, sind es etwa 65%. Mhm. Also da ist wirklich eine große Diskrepanz, dass wenn wir da ein Foto haben, wir uns das einfach viel, viel besser einprägen können. Und je besser das Foto, im Sinne von je emotionaler das Foto, je mehr es uns irgendwie überrascht, bewegt, berührt, desto eher bleibt es eben im Kopf.
Ich glaube, ein sehr eindrückliches Beispiel erleben wir da auch gerade in den letzten Tagen durch die ganzen Hochwasserbilder, die uns hier aus Nordrhein-Westfalen und aus Rheinland-Pfalz erreichen, wo wirklich auch dieses Wort Bilder sagen mehr als 1000 Worte seine Richtigkeit hat. Ich kann viele Texte lesen über die Grausamkeit dieses Hochwassers, aber der Text einfach an seine Grenzen. Ich glaube, Angela Merkel hat das auch gesagt, da fehlen mir die Worte, ich kann das nicht mehr in Worte ausdrücken. Wenn wir aber die Bilder sehen, dann verstehen wir ansatzweise, was da passiert ist. Und das können die uns viel, viel stärker vermitteln. Und ich glaube, die Bilder haben uns auch alle viel stärker berührt als das, was wir gelesen oder gehört haben von diesem Hochwasserereignis.
Ja, genau. Und dann ist aber eben die Frage, wann schafft es denn ein Bild, uns so zu emotionalisieren? Wann kann denn ein Bild uns wirklich berühren und dadurch auch sich so wie eben gewisse Bilder ins kollektive Gedächtnis einbrennen?
Dass es technisch gut gemacht ist, dass es eine Tiefenschärfe hat, eine Farbverteilung oder eben eine Komposition, einen interessanten Winkel, dass man da dann sagt, irgendwie fällt es heraus und irgendwie bedient es genau einen Anspruch, den wir dann auch gerade an das Ereignis oder an die Person akzeptieren.
Ja, also was sie hier auf jeden Fall erstmal deutlich gemacht hat, ist, dass man schon auch einen gewissen Unterschied immer merkt zwischen professionellen Fotos und Amateurfotos.
Absolut.
Ausnahmen bestätigen die Regel, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist es häufig dieser Blick fürs Motiv, den dann so ein professioneller Fotograf doch mitbringt, dass so ein gutes Bild einfach verdichtet irgendwie die Essenz von einer Person oder einem Ereignis eben in einem bestimmten Bildausschnitt direkt vermitteln kann und dadurch das Bild mehr zeigt als das, was man eigentlich sieht. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
Ja, ist vielleicht auch schon mal ein erster kleiner Hinweis Richtung Unternehmenskommunikation, dass es sich durchaus lohnt, verstärkt professionelle Fotografen zu engagieren und nicht nur auf das schnelle Handyfoto zu setzen, was ja immer wieder gerne gemacht wird, weil es eben auch immer schnell zur Hand ist. Aber die Qualität, die dann Profis liefern, ist doch nochmal was anderes.
Ja, und das sagen wir jetzt auch nicht einfach nur so, das lässt sich auch tatsächlich wissenschaftlich belegen.
Ah, okay.
Da hat Frau Slubinski mir von einer Studie erzählt, wo tatsächlich herauskam, dass Bilder, die viral gehen, fast immer von professionellen Fotografen geschossen wurden, zumindest was Pressebilder angeht.
Okay.
Woran zeigt sich dann die Macht der Bilder? Wieso können Bilder so sehr beeinflussen, was wir über ein Ereignis oder über eine Person denken? Das ist ja dann auch die Frage, die so als nächstes kommt.
Also Bilder und vor allen Dingen reproduzierte Bildmuster können auf jeden Fall Wahrnehmung lenken. Also wenn wir daran denken, dass in den deutschen Medien Donald Trump sehr oft mit einer verzerrten Gestik oder mit wehenden Haaren dargestellt wurde, dann kommt quasi im Subtext ja mit, dass er eben oft entgleist, also und wenn es nur im Gesicht ist und dann liegt für viele oder im Betrachten der Bilder ja dann eine weitere Ausdeutung oft nahe und die kann fehlleiten, genauso wie etwas abholen, was man selbst für sich als Bestätigung empfindet.
Das fand ich total spannend, was sie da erzählt hat, und fand auch das Beispiel mit Donald Trump sehr einleuchtend und irgendwie sehr plakativ, weil man ja wirklich irgendwie merkt, so wie ich Leute auf Bildern sehe, so assoziiere ich dann bestimmte Attribute mit ihnen, wie sie eben meint, ne? Der entgleist, der hat sich irgendwie nicht unter Kontrolle, da kann er ja nicht mal seine Haare machen. Ja. Mit Boris Johnson auch ganz oft, irgendwie ist das jetzt auch so ein Ding geworden, glaube ich, Politiker mit anhand ihrer Frisur auf deren Kompetenz zu schließen.
Gut, bei Boris Johnson ist es ja auch die Frisur, ne? Donald Trump hat sich ja eigentlich immer frisiert, nur hat nur manchmal wehen die Haare eben weg, aber bei Boris Johnson ist es ja die Frisur. Der sieht so aus.
Der sieht einfach so, der kann nichts dafür. Aber ja, genau, also dieses, wie sehr wir dann natürlich einfach erstmal auf das zurückgreifen, was wir wissen, was wir assoziieren mit bestimmten Bildmustern, die wir eben schon im Kopf haben, da lassen sich unsere Erinnerung oder unsere Wahrnehmung eben ganz, ganz stark prägen. Und das ist natürlich auch eine Macht, die man auch nutzen kann, wenn man weiß, dass, wie das funktioniert oder dass diese Macht da ist. Das ist natürlich häufig bei inszenierten Bildern dann der Fall, ne? Wo wir einfach auf diese bestimmten Muster, die wir schon in unserem Kopf drin haben, wie Bilder wirken, zurückgreift.
Ist im Übrigen auch eine hohe Verantwortung, die Bildredakteure im Journalismus haben, die eben genau überlegen müssen, wenn ich jetzt, sag mal, Bilder von der Kanzlerin zeige zu einem bestimmten Thema, ich kann sie ja zeigen mit heruntergefallenem Mund, mit geschlossenen Augen, ich kann sie zeigen, wie sie gerade irgendwie abwesend wirkt, oder ich kann sie hochkonzentriert und aktiv zeigen. Da haben Bildredakteure im Journalismus eine riesige Macht, und das, deswegen finde ich auch das Beispiel Donald Trump gut. Das haben viele eher demokratische Medien ja auch eiskalt ausgenutzt, weil er immer wieder wunderbare Optiken geliefert hat. Ne?
Ja, und besonders, wenn man da dann auch darauf guckt, dass man Bilder ja auch aus dem Kontext nehmen kann, indem man dann, wenn man über Angela Merkel irgendwie einen Artikel hat, man ja durchaus auch ein Bild nehmen kann, was vielleicht schon was älter ist. Da lassen sich natürlich auch nochmal, wenn du Bilder aus dem Kontext rausnimmst, ganz andere Subtexte kreieren.
Genau, genau. Und das geht in der Unternehmenskommunikation natürlich auch. Aber ja, wie eingangs gesagt, wir sind der Ansicht, dass das noch zu wenig gelingt. Und wir haben eine ganz interessante Gesprächspartnerin gehabt zum Thema Bild in der Unternehmenskommunikation. Das ist Sabine Grotus. Interessant deshalb, weil Sabine Grotus viele, viele Jahre lang in der Unternehmenskommunikation der Deutschen Bank gearbeitet hat. Sie war Leiterin interne Kommunikation, vor allen Dingen für das Privatkundengeschäft, und hat sich dann vor, ich weiß es gar nicht, 10 Jahren oder es ist, glaube ich, noch länger her, hat sie diesen Job aufgegeben, um sich als freie Fotografin selbstständig zu machen. Und das ist natürlich ich will mal sagen, gefundenes Fressen für uns und für diesen Podcast hier, weil sie eben wirklich beide Seiten bedienen kann. Einmal das strategische, den strategischen Blick derjenigen, die für die Unternehmenskommunikation zuständig ist, und dann aber auch den strategisch-handwerklichen Blick, den eine Fotografin hat. Und deswegen war das für uns eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Und ich habe jetzt zunächst natürlich erstmal darüber gesprochen mit ihr, ob sie das Gefühl hat, dass sich da in der Unternehmenskommunikation schon ein bisschen was bewegt, dass Bilder eine größere Bedeutung bekommen. Aber das fand ich jetzt in der Antwort fast eher ernüchternd.
Da passiert jetzt eine Bilanzpressekonferenz und man will darüber berichten, und dann wird schnell mit dem Handy ein Schuss gemacht, ein Video gedreht oder wie auch immer, und das wird gepostet. Das ist aber eher journalistisch-dokumentarisch. Da geht es ja nicht darum, die Botschaft zu gestalten oder sich Bilder zu überlegen, die im Kopf verankert bleiben. Sondern es ist das schnelllebige Tagesgeschäft.
Ja, und ich denke, das trifft ja auch tatsächlich unsere Beobachtung, wenn große Veranstaltungen da sind. Wie Sabine sagt, so eine Bilanzpressekonferenz, dann hat man vielleicht auch einen eigenen Fotografen da und setzt nicht nur auch die Pressefotografen. Aber was ansonsten so die großen Themen oder auch viele interne Events betrifft irgendwie, da wird eben nicht an das Foto gedacht. Und das erleben wir ganz oft, wenn wir für Unternehmensmedien unserer Kunden arbeiten. Das Thema ist gesetzt. Wir schreiben unsere Beiträge. Wir fragen, gibt's denn dazu eigentlich Bilder? Dann ernten wir häufig ein Schulterzucken. Selbst bei kleineren internen Events, bei Workshops oder so, denkt dann eben niemand dran, dass man das auch... Die Frage
kommt oft sehr spät, ja. Ne? So nach dem Bild. Also man hat dann den Inhalt sehr gut durchgedacht und sich genau überlegt, wo soll da irgendwie die Reise hingehen. Und dann wird diese Bildfrage irgendwann im Laufe des Prozesses nochmal so nebenbei gestellt.
Ja. Ist natürlich auch unsere Aufgabe als Agentur, da immer wieder darauf hinzuweisen. Das tun wir auch. Ist natürlich häufig dann auch ein Budgetthema. Aber insgesamt eben die Beobachtung, es gibt hier schon echt einen krassen Kontrast zu dem Aufwand, personell, budgetär, zeitlich, der für textlich, für inhaltlichen Content betrieben wird. Und unsere Ansicht und auch die von Sabine ist, es bräuchte da doch einen deutlich strategischen Ansatz, was das Bild betrifft. Und sie formuliert da auch eine ganz klare Forderung.
Eigentlich müsste es, also so wie es eben den Redakteur gibt, müsste es eigentlich auch einen Bildredakteur geben. Und der müsste für das Thema kämpfen. Der müsste überzeugen, der müsste für die Termine kämpfen und der müsste auch ja, kreative Ideen entwickeln oder mit Fotografen zusammen entwickeln, wie man das besser umsetzen kann.
Ja, und ich finde auch ganz interessant, wir reden ja seit einigen Jahren und beobachten auch die Arbeit von Newsrooms in Unternehmen, wo es ja zum Beispiel darum geht, für gewisse Themen, Themenverantwortliche zu definieren, die dann kanalübergreifend diese Themen bearbeiten. Das sind aber alles inhaltlich Verantwortliche und nicht optisch Verantwortliche. Also auch da kommt das Bild oder die Optik, wir reden hier immer nur über das Bild, wir müssen eigentlich besser über die Optik sprechen, kommt da zu kurz. Und die Forderung nach der Bildredakteurin oder dem Bildredakteur, die Sabine formuliert, die ist, soweit wir wissen, vielerorts hat die noch keine Folgen gehabt. Sabine selbst, ich habe sie gefragt, kennt keinen einzigen Bildredakteur in einem Unternehmen. Wir kennen eine, kommen wir später noch zu. Aber soweit wir wissen, ist das auch wirklich die Ausnahme. Ja, was wäre Aufgabe einer solchen Bildredakteurin oder eines Bildredakteurs? Natürlich eine einheitliche Bildsprache zu entwickeln, die zu dem Unternehmen passt und die so wie die Stories, die das Unternehmen erzählt, auch eine ja, wirkliche Individualität im Bild entwickelt.
Für mich ist immer so dasselbe Vorgehen, was ich auch früher beim ganzheitlichen Plan in der Kommunikation vor Augen hatte. Und das ist, dass ich mir vorstelle, dass dieses Unternehmen wie eine Persönlichkeit ist. Und welche Attribute hat dann diese Persönlichkeit? Also dein Beispiel eben mit John F. Kennedy und seinem Sohn, da möchte man eben das Attribut familiär hervorheben. Und wenn man in Attributen denkt, dann ergeben sich leichter Bilder im Kopf.
Ja, auf das Beispiel mit John F. Kennedy und seinem Sohn kam ich, weil das, es gibt ja dieses Bild von John F. Kennedy, wo der am Schreibtisch sitzt im Weißen Haus und unter seinem Schreibtisch spielt sein Sohn, der mittlerweile auch verstorben ist, sein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und das ist natürlich auch ein inszeniertes Foto, wo man diesen Präsidenten also ganz bewusst so ja familiär auch als Vater irgendwie darstellt und etwas Menschlichkeit in dieses Oval Office irgendwie reinbringt. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wie sich Leute mal Gedanken gemacht haben, wie können wir hier unseren Präsidenten / Topmanager mal irgendwie anders darstellen.
Ja, die Politik hat das ja auch schon ziemlich perfektioniert. Ja. Also ich glaube, das sind schon, gerade wenn man im Wahlkampf ist oder so, wird da extrem Wert drauf gesetzt, wie sind die Bilder, die in der Öffentlichkeit landen von der Person. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen.
Ja, und da ist man schnell wieder beim Thema, wo Sabine gerade sprach über diese Entwicklung einer Bildsprache für Unternehmen, ist man schnell wieder beim Thema professionelle Fotografen, weil da macht es natürlich Sinn, sich auch mal zusammenzusetzen mit Menschen wie Sabine oder anderen Fotografen, die in der Unternehmenskommunikation arbeiten und gemeinsam zu überlegen, wie kann denn eine solche Bildsprache aussehen und dann vielleicht auch einen Pool von solchen Fotografen zu haben, die immer wieder dann diese Fotos auch machen und umsetzen und im Hinterkopf haben, diese Persönlichkeit des Unternehmens respektive die Storyline für das Thema Diversity, für das Thema Digitalisierung, für das Thema Nachhaltigkeit, das wir hier im Unternehmen haben, diese Storyline auch im Bild umzusetzen. Da ist man schnell beim Thema der Authentizität, wie kriegen wir das hin, authentisch zu sein? Und auch darüber habe ich mich mit Sabine unterhalten, die dann doch auch beobachtet, dass die Sensibilität der Unternehmen für die individuelle Bildsprache schon wächst.
Dann merke ich aber auch, dass eine Stockbildmüdigkeit einsetzt. Also erstmal sind Stockbilder ja eine einfache Geschichte für alle Beteiligten. Da ist mit viel Aufwand etwas entwickelt worden, was man jetzt aber für relativ kleines Geld nutzen kann. Und jetzt merke ich, dass so nach und nach Unternehmen kommen und sagen, ich kann das nicht mehr sehen. Also es ist ja überall dasselbe. Das können wir doch hier total gut selber machen. Wir haben so eine schöne Location, wir haben gute Mitarbeiter, die haben Spaß. Da können wir doch mal was Eigenes zeigen.
Ja, hört sich eigentlich ganz einfach an. Ne? Ist aber
klingt so naheliegend eigentlich.
Ja, ja. Ist übrigens auch ein echt wichtiges Thema für die interne Kommunikation, die da so ein bisschen unser Steckenpferd ist. Wenn man interne Medien macht, muss man darauf achten, dass in diesen Medien das Unternehmen, über das ich da berichte, auch wiedererkennbar ist, dass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, diesen Artikel, den ich hier lese, dieses Video, das ich hier sehe, das ist aus meinem Unternehmen und nicht irgendwoher. Und wenn ich mich zu sehr mit Stockoptiken bediene, dann vermittle ich diesen Eindruck eben nicht. Und das, ich komme jetzt nochmal zurück auf diese großen Themen wie Diversity und Nachhaltigkeit, weil das da so ja, super auffällig ist, wie immer wieder mit den gleichen Symbolbildern gearbeitet wird, mit dem grünen Planeten, mit der offenen Hand, in der ein bisschen kleine Erde Pflanze. Ist und da so eine kleine Pflanze
Menschen
wächst.
Menschen mit verschiedenen Hautfarben, die sich an den Händen halten.
Ja, all diese Fotos. Oder jetzt, was man gesehen hat, habe ich mit Sabine auch drüber gesprochen, wie alle ihr Unternehmenslogo in Regenbogenfarben irgendwie abbilden. Ist ja irgendwie nett und ist auch gut und richtig, aber ich weiß einen Tag später schon nicht mehr, war das jetzt Opel oder Bosch oder beide oder keiner von denen, die das gemacht haben? Das sorgt jedenfalls nicht für Individualisierung und Authentizität. Und wie man es stattdessen machen könnte, das weiß Sabine auch.
Aber da zu schauen, wie man das im eigenen Unternehmen umsetzen kann und wie man reale Bilder für das findet, was man ausdrücken möchte, das würde dem Ganzen einen großen eigenen Wert geben und das könnte man sich viel besser abgrenzen von all denen, die eben nur auf das Stockmaterial zurückgreifen. Aber das würde eben bedeuten, dass man auch die Fakten im Unternehmen haben muss. Also mein Logo jetzt eben schnell in Regenbogenfarben einzustellen und zu drucken, das ist schon mal gut und das ist auch ein Zeichen, das wichtig ist, aber da kann es ja nicht stehen bleiben. Und wenn ich diese Offenheit und Fairness und Diversity im Unternehmen, also wenn ich diese Fahne nach außen hängen will, da muss das ja auch im Inneren irgendwo sich widerspiegeln. Und das zu zeigen, das würde den Unterschied machen.
Ja, und tatsächlich laufen ja gerade in den Newsrooms echt Diskussionen, in allen Newsrooms, glaube ich, irgendwie, wie können wir unsere Story zum Thema Nachhaltigkeit erzählen, zum Thema Klimaschutz erzählen, zum Thema Diversity erzählen, weil es eben gesellschaftlich unglaublich relevante Themen sind, über die sich die Unternehmen einfach Gedanken machen müssen, wie sie dazu stehen und wie sie aktiv werden. Über die Story wird nachgedacht, aber über das Bild wird eben nicht nachgedacht. Und da sich die Story über das Bild transportiert, ist das so unglaublich wichtig. Und die hohe Kunst am Ende ist natürlich dann vielleicht auch wirklich Bilder zu inszenieren, die zu echten Ikonen werden. Das ist ja wirklich nur hohe Kunst, die sehr selten passiert. Sabine Grotus erinnert sich aber an ein wirklich schönes Beispiel, das ich auch kenne. Und es ging um die Gründung der Deutschen Bank 24 damals. Und die Deutsche Bank 24 hat ein neues Logo. Die Deutsche Bank hat ein Logo entworfen für die Deutsche Bank 24, hat dieses Logo an die Türme der Deutschen Bank befestigt. Und das wurde dann von Fassadenkletterern enthüllt. Und wenn man heute Deutsche Bank 24 googelt, findet man zuallererst dieses Foto. Und das haben sämtliche Medien von Bild bis Spiegel und Zeit immer und immer wieder gedruckt.
Und da ist natürlich das Wichtige, dass man das selber bestimmt und selber in der Hand hat. Und wenn man sich die Gedanken macht, kann man das steuern. Das ist natürlich auch, dieses Bild ist ja nicht mal eben so entstanden, ach, das wäre nett, wenn das da einer mal enthüllt und dann machen wir mal sowas und vielleicht fotografiert es einer. Sondern das ist ja richtig mit viel Kreativität und Beharrlichkeit entwickelt worden. Denn ich meine, sonst, wenn man diese Themen nicht selber besetzt, hat die Deutsche Bank ja leider auch Beispiele, wo Bilder zu Ikonen geworden sind, die man so in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so gerne gesehen hätte. Ja, das Victory-Zeichen.
Ja, und das ist beides, sowohl das Victory-Zeichen als auch dieses diese Logo-Enthüllung sind wunderbare Beispiele für die Kraft des Bildes und wie sehr es lohnt, in die Inszenierung von Bildern reinzugehen. Und ja, das wäre allererste Aufgabe einer Bildredakteurin oder eines Bildredakteurs im Unternehmen. Und ja, wie gesagt, wir kennen eine, Sonja Beiland von der Post.
Ja, genau. Sonja hat sich auch bereit erklärt, mit uns zu sprechen und uns ein bisschen was zu erzählen über ihre Arbeit für die Post. Sie ist jetzt seit 6 Jahren als Bildredakteurin bei DPDHL und die Stelle gab es allerdings schon damals. Mich hätte natürlich auch interessiert, wie das irgendwie überhaupt dazu kam, dass sie sich entschieden haben, bei der Post jemand einzustellen als Bildredakteur. Das war jetzt nicht mehr so ganz rekonstruierbar, aber es ist ja auf jeden Fall spannend, dass es das immer noch gibt. Sie hat mir dann erstmal erklärt, als Bildredakteurin ist sie auf jeden Fall in der internen Kommunikation, also sie ist auch nur für die interne Kommunikation tatsächlich zuständig. Diejenige, die das letzte Wort hat, wenn es um Bilder geht, ganz grob. Das heißt, sie sichtet das Bildmaterial, was es intern gibt, sie sammelt das, sie beauftragt alle neuen Fotos, brieft die Fotografen und ist da vor allem auch für die ganzen verschiedenen Kanäle der internen Kommunikation zuständig. Die Frage ist natürlich, worauf achtet sie dabei? Wie muss ich mir denn überhaupt die Bildsprache von der Deutschen Post und DHL vorstellen? Das war meine erste Frage.
Eigentlich übernehme ich da auch, habe ich auch vom Style Guide sozusagen auch ein paar Sachen übernommen. Ne? Diese warmen, natürlichen Farben, leicht ungesättigt, dass die Belichtung einfach ein bisschen heller ist, ne? Und auch mehr Tageslicht. Ja, und dass die Mitarbeiter auch einfach ja so offen und aktiv rüberkommen. Ne? Das sind so Sachen, die der Style Guide sagt und die ich auch gut übernehmen kann für uns, für die Interne.
Finde ich ganz interessant, dass sie sofort auf das Handwerkliche geht. Finde ich auch gut, weil wenn wir über Fotoauswahl sprechen, egal ob für digital oder Printmedien irgendwie, man kommt unheimlich schnell in Geschmacksdiskussionen und führt selten eine professionelle Diskussion. Auch das finde ich eine super wichtige Aufgabe eines Bildredakteurs, die Diskussion um die Auswahl von Fotos einfach zu professionalisieren. Und hier sitzt eben eine, die so wie wir gute Texte beurteilen können oder gute von schlechten Texten unterscheiden können, kann die das eben auch wirklich objektiv und macht es nicht nur subjektiv zu einer Geschmacksdiskussion.
Genau, genau. Sie hat ja jetzt eben auch gesagt, dass sie sich an diesen Style Guide orientiert, sehr stark. Das ist also vom Marketing entwickelt. Alle Bilder, die an die externe Kommunikation gehen und die bei Werbung und allem benutzt werden, orientieren sich eben an diesem Style Guide. Und das macht natürlich Sinn dann, weil es da ums gleiche Unternehmen auch geht, dass da ähnliche Sachen mit transportiert werden sollen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen runterbricht auf die Attribute, auf die Sabine Grotus vorhin angesprochen hat, über die sie sich immer erstmal Gedanken macht, dann kann man da ganz schön sehen, was auch die Deutsche Post so ein bisschen aussagen möchte mit diesen ganzen, mit dieser Bildsprache eben, dass das ein menschliches Unternehmen ist, dass es ein sehr nahbares Unternehmen ist, dass es aktiv ist und offen, also ne, so warme Farben und alles. Das ist natürlich, das lässt sich ja ziemlich gut übersetzen dann eben indirekt, wie die Wirkung ist und was es dann bei den Kunden oder dann eben in der internen Kommunikation bei den Mitarbeitern eben auch an Gefühlen, Assoziationen auslöst.
Ja, ich finde auch, also dass die Post so eine Position als Bildredakteurin da hat, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man weiß, dass man in dieser Logistikwelt einfach unheimlich geile Bilder produzieren kann. Das sind ja wirklich super spannende Bilder von Flughäfen, von Zügen, von Schiffen, von Containerhäfen. Also da werden einfach super Bilder produziert, Bilder, mit denen man super arbeiten kann.
Ja, da passiert ja auch einfach unglaublich viel, ne? Genau. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass sie, also Sonja Beiland, aus den journalistischen Medien eigentlich ursprünglich kommt. Also sie war vorher zum Beispiel beim Handelsblatt oder beim WDR und hat dann gemeint, was natürlich ein Unterschied ist, wenn du als Bildredakteurin journalistisch arbeitest oder eben jetzt in der Unternehmenskommunikation, ist, dass sie hat es so genannt, gelb-rot sieht,
ja,
weil natürlich für sie total wichtig ist, dass diese Farben dieses Logo von der DPDHL immer präsent ist. Das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass man einfach sieht, dass man sich in diesem Unternehmen befindet, dass es Mitarbeiter sind, die in ihrer Arbeitskleidung sichtbar sind, damit so ein gewisser Wiedererkennungswert und auch eine Identifikation stattfinden kann. Und das erste Wort, was sie auch meinte, worauf sie achtet bei Fotos, ist authentisch. Und das ist ja auch was wir jetzt vorher schon angesprochen hatten. Also Bilder aus dem Unternehmen, soweit es geht, auf Stockfotos verzichten. Das spielt auch bei ihr eine riesengroße Rolle.
Ja, ist natürlich immer so ein schmaler Grat, wenn man so sagt, irgendwie Style Guide aus dem Marketing, CD, rot und blau, immer gucken, dass das Logo drauf ist, dass man nicht abdriftet in so eine Werbefotografie, Werbe-PR-Fotografie, ne? Auch gerade auch für interne Medien irgendwie, finde ich das wichtig, dass sich da die Bildsprache, der Fotografiestil nochmal ein bisschen abhebt von der Marketingwelt, die man nach außen transportiert. Da geht es also wirklich um die Wiedererkennbarkeit des Unternehmens. Und da ist eben auch nach draußen hin ist natürlich immer alles Hochglanz, aber nach drinnen gibt es eben auch mal ein bisschen Staub und Dreck. Ne?
Ja, stimmt, ja. Also Magazinik, meinte sie, wäre zum Beispiel auch sowas, was sie als Attribut bei den Bildern sieht, dass es sich eben genau davon abhebt.
Ja.
Besonders wichtig bei ihrer Arbeit ist auch, dass sie die Bilder schnell findet, die einfach da sind, weil die DPDHL ist ein riesiges Unternehmen, ein riesiger weltweiter Konzern. Da passiert unglaublich viel, wie wir gerade schon gesagt haben. Und es werden auch extrem viele Bilder gemacht, produziert, aber die landen dann im Zweifel auf den lokalen Servern, irgendwo bei irgendwelchen Personen in Abteilungen, über die man dann nicht Bescheid weiß. Und ihre Aufgabe ist es eben, das auch so ein bisschen zu bündeln.
Ja.
Deswegen hat sie über die letzten Jahre ein Bildarchiv aufgebaut.
Auch in so einem Unternehmen wie unseres. Wir machen ja unzählige Fotoshootings. Und unser Unternehmen ist so groß, dass manchmal dass eine Abteilung auch nicht unbedingt weiß, dass eine andere Abteilung das Fotoshooting dazu gemacht hat. Und auch da muss man halt auch dieses Material, was man erstellt, effizient nutzen. Also damit spart man ja auch Geld ein.
Ja, und man hat eben immer das Foto zur Hand, was man braucht, auch bei Presseanfragen zum Beispiel. Also ich kann ja wirklich auch mit einem guten Stock an eigenen Fotos die Bildwelt draußen mitbestimmen, indem ich die Medien extern bediene mit meinen eigenen Fotos.
Ja, man hat eine gewisse Qualität gesichert, man hat einfach zu jedem Thema schon irgendwie was parat. Man spart sich dann im Zweifel auch nochmal jemand vor Ort irgendwo hinzuschicken, weil man dann vielleicht doch festgestellt hat, wir hatten da schon mal vor ein paar Jahren jemand, da hat sich jetzt nicht sonderlich viel verändert, da können wir gut drauf zurückgreifen. Ja. Also zum einen, dass die Kosten, die Ressourcen, die man sich spart, um neue Sachen in Auftrag zu geben, um Bilder zu suchen von extern oder einfach die Zeit, die dafür drauf geht. Also das ist ein riesengroßer Vorteil und denke ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja, trotzdem ist Sonja Beiland ja in ihrer Rolle auch allein in der Post und steht, glaube ich, vielen, vielen Redakteuren gegenüber. Kann sie sich denn da wirklich durchsetzen?
Das wollte ich auch wissen. Und dann hat sie mir Folgendes gesagt.
Es ist so, dass das Wort einfach eine sehr große Dominanz hat im Team, weil einfach so viele schreibende Redakteure da sind. Und dass das Thema Bild manchmal zu weit hinten hängt.
Man merkt, sie nimmt es ein bisschen
mit Humor. Sehr diplomatisch.
Ja. Ja, also da ist, glaube ich, auch schon nochmal der Anspruch und die Realität, die dann irgendwie auch an die Stelle oder an das Bild an sich gestellt wird, unterschiedlich. Der Anspruch ist natürlich, man denkt es schon von vornherein mit, man hat jemand, der sich da auch kreativ schon wenn das Thema aufkommt, überhaupt Gedanken macht, wie man es umsetzen kann. Aber in der Realität ist es dann doch oft so, dass erst im Laufe des Produktionsprozesses sie mit einbezogen wird oder dass einfach ein Thema trotzdem genommen wird, auch wenn da klar ist, das kann man vielleicht nicht so gut umsetzen. Aber dann kommt sie eben in die Situation, dass sie sich da Gedanken machen muss, wenn wir jetzt keine guten Bilder haben, wie können wir es dann anders lösen? Zum Beispiel mit Illustrationen oder irgendwie, wie man einen anderen Dreh finden kann. Aber klar, also so im täglichen Geschäft würde sie sich schon manchmal wünschen, dass sie da nicht so einsam kämpfen müsste.
Ja, ja, Stichwort Illustration finde ich jetzt gerade nochmal wichtig irgendwie, weil der Bildredakteur ist ja eigentlich eher ein optischer Redakteur, der einfach gucken muss, wie kriegen wir die Themen auch optisch transportiert. Genau. Und das muss eben nicht immer zwingend ein Bild sein. Das kann auch eine Illustration sein oder eine klasse Infografik oder ein GIF oder was auch immer. Aber es geht einfach darum, Inhalte auch optisch zu transportieren. Und das können Bildredakteure ja nicht nur im Foto.
Ja, und genau, Sonja ist ja jetzt schon seit 6 Jahren bei der Post und auch schon länger als Bildredakteurin tätig. Und spannend fand ich da auch nochmal zu gucken, wie hat sich denn eigentlich im Laufe der letzten Jahre was verändert in dem Bereich? Auch weil wir ja mit sozialen Medien und den vielen Kanälen, die jetzt auch in der internen Kommunikation noch dazukommen, Mitarbeiter-Apps und sowas, das wird sich ja auch alles irgendwie wiedergespiegelt haben in ihrem Joballtag.
Also ich denke, dass vorhandene Bildmaterial wird einfach vielfältiger genutzt, also crossmedial. Ne, dass das einfach mittlerweile verschiedene Kanäle bedienen muss, also dass wir von Social Media über im Idealfall noch ein paar Printprodukte oder eben auch wie bei uns eine Mitarbeiter-App bedienen muss und dass wir da und dass trotzdem das Bildmaterial in allen Kanälen den Sinn entfaltet, also auch wirklich die Nutzer zu ermutigen, hinzuschauen. Das hat sich geändert. Also in Social Media funktioniert nicht, wenn ein Bild zu kleinteilig ist und was gut ist, wenn es auch eine bestimmte Perspektive hat oder auch mal, wenn die Bildaufteilung auch einfach interessant ist. Und es sollte sich auch relativ schnell erschließen, das Motiv, weil einfach auch die Zeit, die der User am Handy verbringt oder über diesen Artikel wischt, wenn ich das so sagen kann, die ist natürlich wirklich kurz.
Ja, also diese veränderten Gewohnheiten auch, die natürlich die Nutzer von bestimmten Kanälen mitbringen, sind da super relevant, die man auch schon bei Bildauswahlen mitdenken muss, ne, dass man irgendwie einen Eyecatcher braucht, sonst hast du die Leute überhaupt gar nicht erst, bringst du die Leute überhaupt gar nicht erst dazu, hängen zu bleiben. Und dass sie das natürlich auch schon von Anfang an mitdenken muss. Also wenn sie einen Fotografen brieft und auf einen Termin schickt, dann muss sie da auch schon im Kopf haben, das nutze ich jetzt vielleicht nicht nur für das nächste Mitarbeitermagazin, sondern ich brauche auch Detailaufnahmen für unseren Instagram-Account oder für die Mitarbeiter-App.
Ja, ja, es zeigt, die Komplexität wächst eben auch im Bild, absolut, durch die verschiedenen Kanäle und weil die Bilder nicht überall funktionieren, was ja nochmal eigentlich die Bedeutung für so eine Rolle, wie sie Sonja Bayer bekleidet, nochmal unterstreicht, ne? Wie wichtig das ist, dass sich da jemand drum kümmert.
Ja, ich fand es auch interessant, dass auch sie, selbst wenn sie sich in diesem Bereich der Bildredakteure jetzt schon länger bewegt, sehr wenig andere Beispiele für Bildredakteure aus Unternehmen hat. Sie konnte mir jetzt nämlich auch spontan irgendwie nur von 2 oder sowas erzählen. Und dass sie natürlich sich wünschen würde, dass das Thema Bild in der Unternehmenskommunikation eben noch mehr Beachtung findet. Dass sie aber auch so ein bisschen ja eher pessimistisch in die Zukunft schaut. Dass sie eher das Gefühl hat, dass da noch mehr gebündelt wird, dass es noch mehr bei Textredakteuren heißt, naja, nimm einfach mal eine Kamera mit oder halt einfach mal dein Handy drauf. Und dass in dem Bereich im Zweifel eher Stellen abgebaut werden, als dass neue geschaffen werden. Und das ist eigentlich, ja, eine traurige Entwicklung.
Ja, das wäre sehr, sehr schade, weil die Bedeutung des Bildes eben deutlich wächst und man ihr gerecht werden sollte, dieser wachsenden Bedeutung. Das ist eines unserer Learnings. Was sind sonst unsere Learnings? Wir schließen ja unseren Podcast immer ab mit 5 Learnings zu unserem Thema. Caro, diesmal hast du 5 Learnings.
Ja, genau. Also erstes, auf jeden Fall Bilder nicht als Beiwerk zum Text sehen, sondern Bilder sind ein eigenes Kommunikationswerkzeug und sollten auch dementsprechend behandelt werden. Also ruhig ihnen den Platz einräumen, den sie auf jeden Fall verdient haben. Bilder sollten strategisch eingesetzt werden. Also das bedeutet, man denkt sie von Anfang an am besten mit. Man hat eben eine gewisse Bildsprache entwickelt für ein Unternehmen, aber im besten Fall nicht nur eben aus dem Marketing abgeschaut, sondern vielleicht tatsächlich für die interne Kommunikation, damit sich es auch irgendwie abhebt von den sonstigen Bildern und besonders authentisch wirkt. Und dann eben auch einfach konsequent umsetzen, diese Bildsprache. Also immer wieder hinterfragen, passt das zu dem, was wir ausdrücken wollen. Drittens, Qualität. Es braucht Qualität. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Amateurfotos und Profifotos. Vielleicht kann man es manchmal nicht benennen, woran es liegt, aber es ist erwiesenermaßen so, dass man an den Profibildern dann doch eher hängen bleibt, dass professionelle Fotografen einfach dieses Motiv schon manchmal gut auswählen können und dann eher der Eyecatcher am Ende bei rauskommt. Viertens, Authentizität. Stockfotos nur benutzen, wenn es irgendwie gar nicht anders geht und auch da dann gucken, dass es irgendwie passt und sonst lieber nach den Motiven im eigenen Unternehmen suchen, die ein Thema unterstreichen. Wenn man eine Story hat zu abstrakten Themen wie Nachhaltigkeit, Diversity, dann hat man ja meistens auch Protagonisten. Das heißt, man kann da mal wirklich vor Ort sein und die Leute abbilden, die damit zu tun haben und die Themen einfach individuell darstellen. Und zu guter Letzt, es braucht Leute im Unternehmen, die sich dem Thema Bild verantwortlich fühlen, die im Zweifel das Material bündeln, was es gibt, die dieses strategische Bildkonzept umsetzen und entwickeln und auch so ein gewisses Qualitätsstandards einfach setzen und sichern.
Ja, es braucht Kollegen für Sonja Beiland, damit sie nicht so alleine ist.
Genau.
Ja. Ja, das sind unsere 5 Learnings, aber wir haben festgestellt, viel schöner zusammengefasst hat das eigentlich Sabine Grotus in unserem Gespräch, was es mit der Macht der Bilder in der Unternehmenskommunikation auf sich hat. Und deswegen wollen wir Sabine das Schlusswort geben.
Ich glaube, dass eben, und das war deine Eingangsthese, dass in einer Zeit, in der Bilder immer wichtiger werden, weil ganz ehrlich, ein Text ohne Bild wird eben nicht geklickt, man sich einfach Gedanken machen sollte und es selbst in die Hand nehmen sollte, mit welcher Bildsprache und welcher Bildwelt man da draußen vertreten ist und das nicht stiefmütterlich behandeln sollte.
So einfach ist das.
Genau, braucht man nichts hinzuzufügen. Ja, wir haben natürlich alles an Learnings und an Infos nochmal zum Nachlesen auf unseren Blog gestellt unter zimmermanneditorial.de/magazin. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn ihr uns abonniert und uns ein Feedback dalasst, auch gerne Themenvorschläge, was wir uns sonst nochmal so zuwenden können in unserem Podcast.
Oder schöne Bilder schickt.
Oder schöne Bilder schickt, genau.
Okay, bis dann. Tschüss.
Macht's gut.